Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Produktion des BayLDA. Dieser Podcast ersetzt die jährliche Pressekonferenz zum Tätigkeitsbericht, der in den vergangenen 2 Jahren auch in den Räumlichkeiten der Hochschule Ansbach stattfand. Ganz herzlich begrüßen möchte ich hierzu von der Hochschule Ansbach Frau Professorin Dr. Stefanie Fehr.
Hallo.
Und Rudi Kramer, der dort Lehrbeauftragter ist.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, euch als Moderatoren unseres heutigen Podcasts gewonnen zu haben. Mein Name ist Mirka Möldner. Ich bin die Pressesprecherin des BayLDA. Und natürlich ist unser Präsident des Landesamts, Michael Will, heute hier. Wir freuen uns, heute aus dem Radiostudio der Hochschule Ansbach senden zu dürfen und möchten uns ganz herzlich bedanken, dass wir heute hier sein dürfen und uns diese Podcast-Folge von der Hochschule Ansbach ermöglicht wird. Gerne möchten wir Sie heute mit einigen aus unserer Sicht spannenden Einblicken aus dem Tätigkeitsbericht versorgen. In den Shownotes finden sich dann weitere Infos und Links zu angesprochenen Themen. Liebe Stefanie, lieber Rudi, gern übergeben wir an euch und sind gespannt auf eure Fragen.
Super, vielen Dank, liebe Mirka. Lieber Michael, starten wir doch gleich. Was waren denn eigentlich deine Highlights in 2023 aus Sicht des BayLDAs, aber vielleicht auch aus deiner persönlichen Sichtweise?
Ich hoffe, das ist einigermaßen in Deckung. Für mich war zunächst mal, das stand auch am Beginn des Jahres, unsere Beteiligung an der gemeinsamen europäischen Untersuchung der Aufsichtsbehörden zur Rolle und den Aufgaben der Datenschutzbeauftragten ein Highlight. Wir haben erstens auf diese Weise europäische Kooperation eingeübt, zweitens uns mit einer Institution beschäftigt, die für uns ganz zentral ist, wenn Datenschutz funktionieren soll. Das weitere Ereignis, wir kommen ein bisschen im Kalender voran, war dann die ja lange sehr mit Zittern und Sorgen begleitete Verabschiedung des Adäquanzbeschlusses zu den USA, das EU-US Privacy Framework. Und ganz klar prägend für das gesamte Jahr, im Grunde schon beginnend mit Ostern, war die KI-Debatte. Ostern, erinnern wir uns, war der ChatGPT-Stop der Italiener, der dann hierzulande die erste große Debatte über die künftigen Schnittstellen von Datenschutz und KI dann in Gang gebracht hat. Ein sehr, sehr spannendes Jahr, das noch dadurch spannender wurde, dass der EuGH irgendwie in einem geradezu Produktivitätsboost angekommen ist und uns im Grunde allmonatlich, es ging wirklich vom ersten bis zum letzten Monat, mit neuer Rechtsprechung versorgt hat, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch so ein bisschen zu Kurskorrekturen dann geführt hat.
Perfekt, vielen Dank dafür, für den Überblick. Gucken wir uns doch mal ein bisschen mehr einzelne Themen an und ich würde vorschlagen, wir starten mal mit dem von dir angekündigten Prüfung zum Thema Datenschutzbeauftragter. 2023 hat sich ja die DSGVO 5-jährig gejährt oder Geburtstag gefeiert, wie man es auch mal ausdrücken möchte an der Stelle. Die Europäische Datenschutzaufsichtsbehörde hatte das als Anlass genommen, nochmal die Rolle des DSBs sich genauer anzuschauen. Und ihr wart mit dabei vom BayLDA. Ihr habt die Prüfung durchgeführt bei über 30 Unternehmen. Was waren so die Kriterien?
Ja, wir dachten, wir sind so ein bisschen in einer Bringschuld. Immerhin hieß es ja, die Grundverordnung hat deshalb den Datenschutzbeauftragten aufgenommen, weil wir Deutschen das so vehement eingefordert haben. Es ist sozusagen ein Exportgut, das wir nach Europa gebracht haben. Insoweit, glaube ich, ist auch sozusagen die Produktbeobachtung von diesem Exportgut ein ganz angemessener Beitrag zu einer gemeinsamen europäischen Meinungsbildung. Das war dann auch im Grunde das Leitmotiv für die Auswahl von Unternehmen, nicht nach einem Zufallsprinzip, schon so ein bisschen nach Repräsentativität für die bayerische Industrielandschaft. Das heißt, es ging vom DAX-Unternehmen bis hin zum kleinen Mittelstandsbetrieb, um Best-Practice-Ansätze in die Debatte einzubringen. Ganz klar ist, es ging nicht darum, irgendwie die größtmöglichen Verstöße zu finden. Das ist nicht die Ausrichtung, sondern wir wollten wirklich ein repräsentatives Bild dann in die europäische Gesamtbetrachtung einbringen.
Okay, perfekt. Und was waren jetzt eure wichtigsten Erkenntnisse, die ihr gewonnen habtet? Das sind Rückmeldungen.
Die für mich überraschendsten Befunde waren, dass es im Grunde immer wieder dieselben Grundfragen sind, auf die wir schauen, egal ob großes Unternehmen oder kleines Unternehmen. Das ist zunächst einmal die Frage von Doppelrollen, Doppelaufgaben des Datenschutzbeauftragten. Gibt es da Konflikte? Das hat uns beschäftigt, genauso wie viele andere Aufsichtsbehörden in Europa. Genauso haben wir immer wieder, wir haben bewusst uns Organigramme auch vorlegen lassen, haben wir hinterfragt, ob die Situation des Datenschutzbeauftragten in seiner Organisation mit dem im Einklang steht, was die Datenschutzgrundverordnung verlangt, nämlich den direkten Zugang zur obersten Management-Ebene. Hier haben wir, deshalb haben wir uns auch an den Untersuchungen beteiligt, schon in der Vergangenheit immer wieder von Modellen gehört, die ihn so ein bisschen in die zweite und oft sogar dritte Reihe zurückgesetzt haben. Auch das war ein Finding, dass da die direkte Berichtslinie oft unterbrochen durch Hürden im Grunde auch immer schwieriger geworden ist.
Und was, wenn du es jetzt zusammenfassen würdest, was ist denn die zentrale Rolle des Datenschutzbeauftragten in bayerischen Unternehmen?
Es ist schwierig, von außen drauf zu schauen. Wir suchen gerade noch, das ein bisschen herauszufinden. Der Datenschutzbeauftragte ist sicherlich für uns der erste Ansprechpartner und derjenige, der ein bisschen im Grunde unsere Rolle im Alltag wahrnimmt. Er kümmert sich um die Fragen des Datenschutzes, um eine viel größere Bandbreite, als wir sie dann tatsächlich in unserer aufsichtlichen Praxis haben. Trägt zu Lösungsansätzen hoffentlich bei. Wir sehen immer wieder, dass eins der Hindernisse im Grunde hausgemacht ist, nämlich mangelnde Ressourcenausstattung. Das heißt, ich glaube, dass viele Datenschutzbeauftragte noch bessere Arbeit leisten können, noch mehr zum Erfolg ihres Unternehmens auch im Datenschutz beitragen könnten, wenn sie mehr Zeit hätten, wenn sie am Ende mehr Spielräume hätten, nicht nur nach Problemen zu suchen, sondern sich an der Suche nach Lösungen zu beteiligen.
Kann ich absolut aus eigener Erfahrung bestätigen an der Stelle. Wie geht es jetzt mit diesen Erkenntnissen eigentlich weiter? Also was sind jetzt die nächsten Schritte?
Naja, einen Schritt haben wir schon hinter uns. Wir haben schon im Herbst letzten Jahres unsere Ergebnisse mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen abgestimmt. Deshalb gibt es seit kurzem ja auch einen Untersuchungsbericht, der all das zusammenstellt. Diese Phase liegt hinter uns und sie wird, glaube ich, bin da ziemlich optimistisch, in einem Prozess münden, wo wir die EDPB-Guidelines zum Datenschutzbeauftragten, die ja sehr alt sind, sehr früh auf den Markt kamen, überarbeiten und fortentwickeln werden entlang der ein bisschen neuen Herausforderungen, die wir alle in unseren Untersuchungen festgestellt haben. Und jenseits dessen sind wir hier sozusagen in Bayern alleine noch unterwegs, die förmlichen Untersuchungen, die wir eingeleitet haben, zu Ende zu bringen. Da sind wir jetzt in dem Prozess, wo die ersten Nachfragen beantwortet wurden und wir jetzt so langsam auf die Zielgerade einbiegen.
Perfekt. Und was glaubst du, werden die größten Herausforderungen oder die zukünftigen großen Herausforderungen für Datenschutzbeauftragten in Bayern sein?
Ich glaube, das haben wir alle in den letzten Monaten gesehen. Da war die Agenda aller Kongresse voll davon. Das sind die Digitalrechtsakte, das ist KI, das ist die Kultur des Datenteilens, egal ob Data Act oder Health Data Space. Darauf schauen die Datenschutzbeauftragten, glaube ich, einerseits mit ihrer Datenschutzbrille und andererseits, weil sie die Expertinnen und Experten in den Unternehmen für Datenflüsse sind und da gebraucht werden, um gute Lösungen anzubieten.
Vielen Dank für die Insights. Ich würde sagen, hier an der Stelle machen wir zu dem Thema einen kurzen Cut und gehen über zum nächsten Thema, nämlich weg von den Unternehmen hin zu dem Thema Vereine. Die Vereine klagen immer wieder, dass sie mit der DSGVO nicht zurechtkommen, hoher Bürokratieaufwand. Und die Anfragen haben ja auch bei euch beim BLDA immer wieder zugenommen. Ist denn dieses Klagen der Vereine überhaupt gerechtfertigt in Bezug auf die DSGVO? Mirka, was meinst du dazu?
Uns ist bewusst, wie wichtig das ehrenamtliche Wirken für uns alle ist. Die Qualität unseres sozialen, unseres gesellschaftlichen Lebens hängt ganz entscheidend davon ab, von denen, die sich in Sportvereinen, in Rahmen kultureller Angebote bis hin zur freiwilligen Feuerwehr engagieren. Gleichzeitig geht es hier auch immer wieder um durchaus sensible personenbezogene Daten. Beispielsweise, wenn wir Vereine betrachten, die im Gesundheits- oder Pflegesektor tätig sind. Insgesamt brauchen wir rasche Hilfestellungen, die auch für Vereine ohne teure Beraterkosten umsetzbar sind. Wir haben dazu insbesondere in der Startphase der DSGVO umfassende Angebote entwickelt, zusammen mit Vereinen. Für uns ist aber auch bedauerlich, manchmal sogar ärgerlich, dass unsere vom Haushaltsgesetzgeber über Jahre hinweg vernachlässigte Ausstattung hier nicht uns den Spielraum gibt, noch weitere Aktivitäten anzustreben.
Ja, das klingt jetzt ja erst beim ersten Schritt nicht so positiv für die Vereine. Gibt es denn eine Chance auf Besserung in der Zukunft?
Nach unserem Verständnis liegt die Chance auf Verbesserungen nicht im Warten auf den Gesetzgeber, sondern an immer mehr Akteuren, die sich der Anliegen der Vereine auch im Datenschutz annehmen. Ein solches Beispiel ist für uns die Stiftung Datenschutz, die ein umfangreiches, auf Vereine zugeschnittenes Infopaket geschnürt hat. Das heißt, da können sich die Vereine informieren auf der Homepage der Stiftung Datenschutz und können sich ihr Erste-Hilfe-Paket auf jeden Fall schon mal dort schnappen. Das zeigt übrigens auch, dass die Fragestellungen für Vereine im Datenschutz durchaus bewältigbar sind. Insofern wäre mein Ratschlag auch hier, keine Berührungsängste zu haben für die Ehrenamtlichen, sondern mithilfe dieser Materialien einfach loszulegen. Das ist machbar. Vom Haushaltsgesetzgeber wünschen wir uns dennoch, dass er uns Ressourcen für Datenschutz geht ins Vereinsleben bereitstellt. Eine ähnliche Initiative haben wir bereits im schulischen Kontext im Rahmen von Datenschutz geht zur Schule entwickelt, um Schülerinnen und Schüler für das wichtige Thema zu sensibilisieren. Ich könnte mir durchaus auch Datenschutz geht zum Verein vorstellen. Was meinst du, Rudi?
Das ist sicherlich eine Aufgabe, die für die Datenschutzbeauftragten und alle Sicherheitsbeauftragten ebenso ehrenamtlich zu bewältigen wäre, wie eben bei Datenschutz geht zur Schule. Gleichwohl sollte man da auch den Gesetzgeber nicht ganz außen vor lassen, entsprechende Beratungseinheiten beispielsweise bei den Aufsichtsbehörden bereitzustellen. Das Thema betrifft ja nicht nur Vereine in Bayern, sondern ist ja bundesweit ein Thema. Wie können die am besten unterstützt werden? Das von dir bereits genannte Paket der Stiftung Datenschutz ist ein guter Einstieg für Vereine oder auch für KMUs. Wir können aber gleich den Bogen spannen. Denn auch wenn es lokale Vereine sind, haben die doch dann auch hin und wieder was mit dem internationalen Datentransfer zu tun. Beispielsweise, wenn sie Dienstleister einsetzen, die aus den USA kommen. Michael, du hast es schon erwähnt. In 2023 hat die EU-Kommission durch den Angemessenheitsbeschluss das sogenannte Data Privacy Framework die Grundlagen geschaffen für einen rechtskonformen Datentransfer in die USA. Was sagt ihr dazu in eurem Tätigkeitsbericht?
Wir sind, glaube ich, ein bisschen stolz und ich hoffe, man sieht uns das nach, darauf, dass wir diesen Prozess jetzt am Ende erfolgreich begleiten durften, dass wir immer wieder in Dialogveranstaltungen zwischen europäischer und amerikanischer Seite vermitteln konnten. Wir sind gleichzeitig froh, dass eine Phase der Rechtsunsicherheit, die Vereine, du hast es angesprochen, aber auch KMUs überproportional belastet hat, zu Ende ist. Auch wir sind in gewisser Weise Profiteure der neuen Rechtslage. Wir haben ein paar Fälle dadurch weniger, die immer sehr heikel zu entscheiden waren, wo es um komplexe Abwägungen geht. Und am Ende, ich habe da komplettes Verständnis für Unternehmen, eigentlich nicht um Dinge, die viele für sich als lösbar betrachten, sondern Aufgaben der großen Politik. Von daher ist der Ball am Ende wieder in dem Feld angekommen, wo er hin sollte, nämlich auf der politischen Bühne.
Der Data Privacy Framework sieht ja vor, dass sich die empfangenden Unternehmen oder Einheiten in den USA sich zertifizieren lassen können. Auf was ist dabei zu achten als abgebendes europäisches Unternehmen?
Nun ja, ich sollte mir über zwei Dinge im Klaren sein. Erstens, was ist überhaupt der sachliche Anwendungsbereich des Data Privacy Framework? Da gibt es ein paar Dinge, die man gerne übersieht, die dann auch aus institutionellen Gründen in den USA, beispielsweise im Finanzsektor, Sachverhalte nicht berücksichtigen. Zweitens muss ich mir über meinen Empfänger ganz konkret Gedanken machen. Ist er tatsächlich zertifiziert? Ist er auf der Liste? Das sind alles keine komplizierten Vorgänge, aber am Ende müssen sie erfüllt sein, um trotzdem zu einem stabilen Transfertatbestand zu kommen.
Viele Unternehmen und Einheiten haben sich in der Zeit vor dem Angemessenheitsbeschluss mit anderen sogenannten Garantien beholfen, wie den Standarddatenschutzklauseln. Was ändert sich jetzt da durch den Angemessenheitsbeschluss für diese Unternehmen?
Ja, du hast es gesagt. Mit dem Wort beholfen drückst du etwas aus, was die Grundverordnung auch so sieht. Der Premiumweg ist der Adäquanzbeschluss. Insoweit ist die gemeinsame Sichtweise der europäischen Aufsichtsbehörden und der EU-Kommission die Adäquanzentscheidung verdrängt alle anderen sogenannten Garantien, damit auch die Standard-Datenschutzklauseln. Gleichwohl, sie sind in unseren Augen deshalb jetzt nicht sozusagen im Archiv angekommen. Sie haben noch einen Restanwendungsbereich, wenn man das möchte mit seinem Vertragspartner. Sie enthalten ja in der heutigen Fassung auch Auftragsverarbeitungsbedingungen. Insoweit können sie fortgelten. Was jetzt anspruchsvoll wird oder was die kleine Hausaufgabe ist, die es zu erledigen gilt, ist eben all die Stellen, an denen bisher auf Standard-Datenschutzklauseln verwiesen wurde, zu bereinigen und sie abzudaten auf die heutige Adäquanzentscheidung.
Dann muss man aber auch auf eine kleine juristische Feinheit hinweisen, denn nach dem Angemessenheitsbeschluss können sich die Unternehmen für zwei Kategorien von Daten zertifizieren lassen, HR und Non-HR. Es gibt auch einige Unternehmen, die haben nur eine der beiden Kategorien gewählt. Das heißt, für diese nicht gewählte Kategorie, wo sie sich haben zertifizieren lassen, brauche ich weiterhin eine andere Grundlage für den Datentransfer, wie zum Beispiel die Standarddatenschutzklauseln. Und das muss ich auch so dezidiert in den Informationshinweisen hinterlegen. Kann das noch jemand nachvollziehen, der sich nicht tagtäglich damit befassen muss?
Ich denke, es ist gut, dass wir darüber reden, dass wir dafür sensibilisieren. Das ist kein simpler Plug-and-Play-Mechanismus, aber umgekehrt ist das in meinen Augen der Preis, um überhaupt zu einer Angemessenheitsentscheidung mit den USA zu kommen. Ich habe ein bisschen die Vorahnung, dass uns das noch öfter begegnen wird. Auch die Adäquanzentscheidung zu Japan ist keineswegs trivial. Auch da ist noch so ein bisschen Eigenarbeit erforderlich, um bestimmte Garantien nachzubessern. Und ich glaube, dass wir mit dem einen oder anderen Land auf der Welt nur genau über diese etwas komplizierteren, am Ende aber doch wenigstens rechtlich stabilen Wege klarkommen.
Mit den USA hat auch ein anderes Thema zu tun und muss gestehen, als ich den Entwurf des Tätigkeitsberichts zu sehen bekommen habe, habe ich erstmal nachgeschaut. Habt ihr denn irgendeine Aussage auch zu einem der Themen schlechthin? Einsatz von M365, also Microsoft 365, die Bürokommunikation, wie die nur noch online verfügbar ist, bei der es viele Fragestellungen gibt, die auch von Aufsichtsbehörden aufgeworfen worden sind. Dazu habe ich keine Aussage im Tätigkeitsbericht gefunden. Warum?
Der Tätigkeitsbericht spiegelt unsere Tätigkeit wider. Wir haben im Moment, und ich will um Himmels Willen niemanden provozieren, im Moment dazu keine Eingaben, Beschwerdevorgänge. Das unterscheidet uns massiv von vielen Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Bereich in Deutschland, die gerade wegen des Schulsektors intensiv an der Debatte arbeiten. Das heißt, im Hintergrund sind wir auch da in Abstimmungen eingebunden. Es wird auch, kleiner Spoiler an der Stelle, bald einen DSK-Bericht geben, der sich mit den letzten Updates des Microsoft-Vertragswerks beschäftigt. Aber ansonsten ist das für uns im Moment Gott sei Dank etwas, was wir jenseits der Landesgrenzen vor allem begleiten.
Wenn sich jemand nicht rechtskonform verhält, habt ihr in eurem Tätigkeitsbericht zu einigen Bußgeldern Ausführungen gemacht. Es trifft sowohl einige Privatpersonen, da würde mich ganz gerne interessieren, wo seht ihr die Abgrenzung zu dem in Anführungszeichen ansonsten genannten Haushaltsprivileg, wo die Datenschutzgrundverordnung keine Anwendung findet, hin zu dem Anwendungsbereich. Ihr habt ein paar Beispiele in eurem Tätigkeitsbericht, wo Privatpersonen mit einem Bußgeld oder mit Sanktionen belegt wurden. Und es gibt eine Ausführung zu einem relativ hohen Bußgeld in einem siebenstelligen Bereich. Was kannst du uns zu den beiden Komplexen sagen?
Ja, wenden wir uns mal zunächst dem spannenden Feld der Haushaltsausnahme zu. Ich weiß, dass das auch die Studierenden hier in den vergangenen Jahren immer wieder beschäftigt hat. Absolut legitim. Übrigens derzeit Gegenstand eines Papiers, das der Europäische Datenschutzausschuss ausarbeitet. Also das heißt offenbar nicht für uns alleine relevant. Wenn wir über die Bußgelder reden, dann reden wir regelmäßig über Fälle, bei denen der enge Bereich der Haushaltsausnahme, da gibt es ja eine klare Formulierung dazu, EuGH-Wording und einen Erwägungsgrund, evident verlassen wurde. Da sind das Fälle, bei denen außer nicht private Zwecke eine Rolle gespielt haben. Das sind das Zwecke, wo auch jenseits des häuslichen Bereichs Tools eingesetzt wurden. Und insoweit sprechen wir ganz klar von sanktionsfähigen Sachverhalten. Ich selber bin an der Stelle immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob das tatsächlich unser Aufsichtsschwerpunkt ist. Aber andererseits müssen wir an der Stelle eben allen gerecht werden. Und das heißt, einen offensichtlichen und harten Verstoß auch tatsächlich mit einer harten Maßnahme aufgreifen. Deshalb Bußgelder in dem Bereich ist etwas, was uns Aufsichtsbehörden Land auf, Land ab immer wieder beschäftigt. Das zweite und an der Stelle ein bisschen relevantere Verfahren, denke ich, ist, oder das sind mehrere Verfahren gegen Verantwortliche im professionellen Umfeld, Unternehmen, die aus unserer Sicht gleichfalls evidente Verstöße begangen haben. In dem einen Fall ging es um ein Webseitenanalyse-Tool, das entgegen eigentlich einer zum damaligen Zeitpunkt schon geklärten Rechtsprechung eingesetzt wurde. Etwas, was repariert wurde und was aber trotzdem angesichts der Größe des betroffenen Unternehmens dann zu einem ordentlichen Bußgeldbetrag geführt hat. Insoweit sozusagen pädagogisch, edukatorisch kein großer Mehrwert. Banale Verstöße im Bereich Artikel 6, Artikel 9 führen zu banalen Reaktionsweisen der Aufsichtsbehörden. Wir reagieren dann mit Artikel 83.
Weil du es eben schon erwähnt hast, wegen Webseitenverstößen oder Verstößen bei der Webseitengestaltung. Ihr habt im letzten Jahr eine Prüfung begonnen mit Webseiten und Apps in Bayern. Wie ist da der Ausblick fürs kommende Jahr? Was passiert da noch?
Da übergebe ich mal der nächsten Expertin.
Ja, also die Prüfverfahren laufen hier aktuell. Die Unternehmen haben aktuell eine Aufforderung der Stellungnahme erhalten. Wir sind gespannt auf die Rückmeldungen der Unternehmen und werden die dann entsprechend auswerten. Weiterhin gibt es gerade noch eine neue europaweite Prüfung. Nach der DPO-Prüfung startet eigentlich gerade die Prüfung zum Auskunftsrecht. Das Auskunftsrecht beschäftigt uns auch in unserer täglichen Praxis immer wieder. Da bekommen wir sehr viele Beschwerden zu. Und aus unseren Veranstaltungen nehmen wir immer wieder mit, dass es bei den Verantwortlichen da noch gewisse Fragen gibt. Und da startet nun eine neue europaweite Prüfung, die wir gemeinsam mit anderen europäischen Aufsichtsbehörden dann auswerten wollen.
Kann ich da gleich nachfragen? Das BayLDR hat ja auf seiner Homepage die wunderbare Seite, wo über Prüfungen berichtet wird, auch wo da auch die Anschreiben, die Informationen veröffentlicht werden, die man auch für eigene interne Audits verwenden kann. Bei der DPO-Prüfung, die europaweit stattfand, sind diese Dokumente erst im Nachgang veröffentlicht worden. Bleibt das bei der Auskunftsprüfung europaweit auch so oder sind diese Dokumente schon im Voraus erhältlich, um vielleicht eigene Prüfungen durchführen zu können?
Ja, da springe ich kurz nochmal zurück zu unserem Eingangsthema. Wir haben diese Prüfung begleitet in dem Wissen, es ist ein bisschen anders, als wenn wir alleine unterwegs sind. Insoweit spielt bei der Frage der Veröffentlichung auch immer die Rücksichtnahme auf die übrigen beteiligten Aufsichtsbehörden eine Rolle und das ergibt dann einfach einen anderen Verfahrensablauf. Wir haben uns das irgendwann eigens freigeben lassen und ab dem Zeitpunkt konnten wir dann auch die Papiere in die Öffentlichkeit bringen. Ich gehe ganz stark davon aus, denn das sind mittlerweile gut standardisierte Prozesse, dass das bei der Auskunftsprüfung genauso sein wird.
Ein Thema, was wir auch aus dem letzten Jahr mitnehmen und was uns noch lange begleiten wird, ist das Thema KI, künstliche Intelligenz. Da hat ja fast vor einem Jahr genau die italienische Aufsicht für Aufsehen gesorgt, als sie gegen OpenAI sagte, lasst es mal erstmal bleiben, bis ihr unsere Fragen beantwortet habt. Aktuell gibt es wohl wieder Rückfragen von der italienischen Aufsicht Garante gegenüber OpenAI. Das BayLDR hat schon Informationen auf der Homepage veröffentlicht. Wie geht es da weiter? Was sind die Aussichten für das kommende Jahr für die Unternehmen und Einheiten, die mit künstlicher Intelligenz agieren?
Wenn ich in die Zeitungen schaue, habe ich den Eindruck, uns wird gar nichts übrig bleiben, als uns ganz im Schwerpunkt mit genau den Fragen zu beschäftigen. Wir haben ja mittlerweile eine ganze Reihe von durchaus marktgängigen, prominenten Tools, die im Grunde manchmal fast ein bisschen stillschweigend KI in den Unternehmensalltag einziehen lassen. Wir müssen da ganz stark aufpassen, dass wir nicht zu einer, wie man es so nennt, Schatten-KI kommen, also das heißt unkontrollierten Zuständen, wo personenbezogene Daten genauso wie Geschäftsgeheimnisse mit irgendwem auf der Welt geteilt werden. Deshalb haben wir das starke Anliegen, den Prozess jetzt zeitnah schon mit all den Hinweisen, die wir als Datenschutzbehörde geben können, zu begleiten. Dazu gibt es, du hast das angesprochen, seit Januar Hinweise auf unserer Homepage. Genau betrachtet war eigentlich auch schon der Fragebogen an OpenAI, sowas wie die Blaupause einer Datenschutzprüfung. Ich rechne mit noch mehr Detailfragen, wie machen wir eine Datenschutzfolgeabschätzung, wie wird sich das mit dem Human Rights Impact Assessment in der KI-Verordnung verschränken. Was ich mir dringend wünsche, ist, dass der Gesetzgeber rasch klärt, wer soll es denn überhaupt machen? Wer ist dafür die berufene Aufsichtsbehörde? Als BayLDR kann ich nur sagen, wir haben schon gewisse Ansätze. Wir können an der Stelle gerne, jedenfalls mit einem Ausschnitt der Zuständigkeiten, gerne weitermachen. Ich denke, da geht es uns auch gar nicht anders als jetzt betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die genauso, wir haben es vorhin schon angesprochen, von ihren Verantwortlichen, von ihren Managern gefragt werden, habt ihr davon Ahnung?
Ja, das waren jetzt eigentlich unsere Themen, die wir mal aus dem Tätigkeitsbericht herausgenommen haben. Es gibt noch viele weitere Aspekte, die behandelt werden, mit denen sich das BayLDR in 2023 befasst hat. Aber für uns war es jetzt erstmal die Quintessenz.
Genau, tausend Dank für die Einblicke.
Ganz herzlichen Dank für eure Fragen. Wir freuen uns auf die nächste Runde, vielleicht dann wieder mit Studierenden im nächsten Jahr oder auch ansonsten irgendein Zusammentreffen, ob online oder offline.
Das war unsere erste BILDA-Podcast-Folge. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei Professorin Dr. Stefanie Fehr und bei Rudi Kramer für die vielen spannenden Fragen. Ein riesengroßes Dankeschön geht außerdem an das Medienteam der Hochschule Ansbach, die uns diesen Podcast überhaupt technisch möglich gemacht haben. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchten wir danken fürs Reinhören und wünschen jetzt frohe Lektüre mit unserem Tätigkeitsbericht.